Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
Ya Yahya, khudh al-kitab biquwwatin wa atayna. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden, war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 20. Februar 2023, gleich dem 1. Esfand 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie die Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Reaktion auf Alijews Äußerungen. Politisierung vermeiden. Telefonat Amir Abdullahians mit Borrell. Und Iran weist falschen Bericht westlicher Medien über Urananreicherung auf 84% zurück. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Reaktion auf Alijews Äußerungen. Politisierung vermeiden. Nasser Kanani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, sagte als Antwort auf die Äußerungen des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew über den Angriff auf die Botschaft dieses Landes in Teheran: Es ist besser, Vorurteile, Politisierung und Propaganda dieses Themas zu vermeiden. Kanani erklärte am Sonntag: Die nicht juristischen Interpretationen dieses Vorfalls in den Medien sind kein konstruktiver Schritt für die juristische Verfolgung des Falls. Er fügte hinzu: Wie mehrfach von den zuständigen Verantwortungsträgern der Islamischen Republik Iran betont wurde, befindet sich der Fall im juristischen Verfahren und die Informationen basieren auf den ausdrücklichen Aussagen des Angreifers und natürlich werden alle Aspekte dieses bitteren Vorfalls sorgfältig geprüft. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte außerdem: Wie in den diplomatischen Mitteilungen und bei den Telefonaten hochrangiger politischer und juristischer Verantwortlicher der beiden Länder geäußert wurde, ist die Islamische Republik Iran bereit, die Ergebnisse der Untersuchungen für die aserbaidschanische Seite zur Verfügung zu stellen. Er betonte: Wir sind zuversichtlich, dass die aserbaidschanischen Verantwortungsträger in einer Atmosphäre der Zusammenarbeit und eines konstruktiven Ansatzes die notwendigen Antworten auf alle Unsicherheiten und Fragen erhalten werden, die sie beschäftigen. Telefonat Amir Abdullahians mit Borrell. Der iranische Außenminister schrieb in einem Tweet über sein Telefonat mit Josep Borrell, dem Leiter der Außenpolitik der Europäischen Union. Hossein Amir Abdullahian twitterte am Sonntagabend: In einem Telefongespräch mit Josep Borrell haben wir die Beziehungen zwischen Iran und der Europäischen Union, das Abkommen zur Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen, die Zusammenarbeit zwischen Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde und die Entwicklungen in der Ukraine besprochen. Er fügte hinzu: Es wurde betont, dass die Islamische Republik Iran eine Staatsordnung ist, die sich auf das Volk stützt, und am 22. Bahman hat sie dies erneut bewiesen. Iran weist falschen Bericht westlicher Medien über Urananreicherung auf 84% zurück. Iran hat einen Bericht westlicher Medien dementiert, in dem behauptet wird, dass Iran Uran auf einen Reinheitsgrad von über 60% angereichert hat. Die US-Nachrichtenagentur Bloomberg behauptete in einem Bericht, die Internationale Atomenergiebehörde IAEA versucht zu klären, wie Iran Uran angereichert hat, das auf eine Reinheit von 84% angereichert wurde. Der Bericht fügte hinzu, dass die IAEA-Inspektoren hoch angereicherte Uranpartikel innerhalb des Netzwerks von Rohren gefunden hätten, die Zentrifugen verbinden, die zur Trennung von Uranisotopen verwendet werden. Im Gespräch mit der offiziellen iranischen Nachrichtenagentur IRNA sagte der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation Behruz Kamalbandi am Sonntag, Bloombergs Bericht ziele darauf ab, die Realitäten zu verzerren. Er fügte hinzu, dass die bloße Existenz einzelner Uranpartikel während des Anreicherungsprozesses, die auf über 60% Reinheit eingereichert seien, nicht bedeute, dass Uran auf einen Reinheitsgrad von über 60% angereichert werde. Kamalbandi wurde von der Nachrichtenagentur Fars News mit den Worten zitiert, dass das Vorhandensein solcher Partikel ein völlig normales Problem im Verlauf der Urananreicherung sei und dann auftreten könne, wenn das Ausgangsmaterial, das in die Zentrifugenkaskaden eintrete, vorübergehend abnehme. Was zählt, ist das Endprodukt, und die Islamische Republik Iran hat nie mit einer Anreicherung von Uran auf einen Reinheitsgrad von über 60% begonnen, so Kamalbandi. Er fügte hinzu, die IAEA ist sich bewusst, dass solche Probleme während nuklearer Anreicherungsprozesse auftreten. In der Vergangenheit wurden in verschiedenen Fällen unterschiedliche Anreicherungsgrade beobachtet und berücksichtigt, und auch diese neueste Frage wird definitiv geklärt werden. Er wies auch darauf hin, dass die IAEA ihre Mitglieder normalerweise nicht über solche Vorkommnisse informiere und sagte, die Veröffentlichung dieser Themen durch westliche Medien zeigt einmal mehr, dass die IAEA leider seit langer Zeit ihren professionellen und unparteiischen Ruf verloren hat. Sie versorgt westliche Medien absichtlich mit technischen Informationen, und ohne Zweifel wird dieses Verhalten diese wichtige internationale Organisation weiter diskreditieren. China bleibt 10. Jahr in Folge Irans größter Handelspartner. Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums ist dieses Land das 10. Jahr in Folge Irans größter Handelspartner geblieben. Laut Xinhua sagte der Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, Xu Ruiteng, bei einer Pressekonferenz, der chinesisch-iranische Handel hat 2022 rund 15,8 Milliarden Dollar erreicht, was einem Anstieg von 7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Xu Ruiteng ergänzte, während des dreitägigen offiziellen Staatsbesuchs von Präsident Raisi in China tauschten Teheran und Peking ihre Ansichten über die Förderung der bilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen aus und erzielten eine Reihe positiver Ergebnisse. Der Sprecher des chinesischen Handelsministeriums fügte hinzu, im nächsten Schritt werden wir mit unserem iranischen Partner im Wirtschafts- und Handelsbereich weiter zusammenarbeiten, die pragmatische Zusammenarbeit im Handel und in anderen Bereichen vertiefen und mehr hochwertige iranische Produkte importieren, um die wichtigen Vereinbarungen zwischen den Staats- und Regierungschefs beider Länder umzusetzen. Seinen Erläuterungen zufolge wird China die multilaterale Zusammenarbeit beider Länder auch im Rahmen von internationalen Organisationen wie der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit SCO stärken und neue Wachstumsimpulse setzen, um die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Iran zu vertiefen. Syrien. Israelischer Angriff auf Damaskus ist Verbrechen gegen Menschlichkeit. Der syrische Außenminister sagte, der Raketenangriff des zionistischen Regimes am frühen Sonntagmorgen auf zivile Gebiete in Damaskus und Vororte seien ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Faisal al-Mektad betonte bei einem Treffen mit Botschaftern und Leitern diplomatischer Missionen in Syrien am Sonntag in Damaskus die Notwendigkeit, die Aggressionen des zionistischen Regimes zu verurteilen, um die Tötung von Zivilisten und die Verletzung der Souveränität von Ländern zu verhindern, und sagte, der Raketenangriff des zionistischen Regimes auf Wohnviertel von Damaskus und Vororte, der zum Märtyrertod von 5 Menschen, der Verletzung von 15 weiteren Zivilisten und der Zerstörung mehrerer Häuser führte, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, zumal dieser Angriff zu einer Zeit geschah, in der Syrien versucht, die katastrophalen Folgen des Erdbebens zu bewältigen, das viele unschuldige Syrer tötete und Infrastruktur zerstörte. Al-Mektad erklärte weiter, wenn die sogenannte internationale Gemeinschaft die Verbrechen Israels nicht stoppt, wird dies das israelische Regime dazu ermutigen, mehr Verbrechen zu begehen und mehr unschuldige Menschen zu töten. Der syrische Außenminister stellte fest, dass die Fortsetzung der brutalen Angriffe und Verbrechen des zionistischen Besatzerregimes gegen die Menschen in Palästina und Syrien eine klare Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit in der Region und darüber hinaus bedeuten. Er forderte den Generalsekretär der Vereinten Nationen und den UN-Sicherheitsrat auf, unverzüglich einzugreifen, um das zionistische Regime zu verurteilen, damit dieses sich für seine Verbrechen verantwortet. Außerdem forderte er, den Druck zur Aufhebung der einseitigen Sanktionen gegen Syrien zu erhöhen, welche die Hilfe für die Erdbebenopfer verhinderten. Hezbollah. US-Sanktionen sind nicht weniger als ein militärischer Krieg. Der Vorsitzende des Exekutivrates der libanesischen Hezbollah sagte, dass die US-Sanktionen gegen den Libanon und andere Länder nicht weniger als ein militärischer Krieg seien. Laut dem Sonntagsbericht der El-Nashra-Webseite sagte Sayed Hashem Safieddin, der Vorsitzende des Exekutivrats der Hezbollah im Libanon, in einer Rede, Amerikas Sanktionen gegen den Libanon und gegen Länder, die mit den amerikanischen Positionen nicht einverstanden sind, sind eine Art Krieg, deren Zweck es ist, Menschen zu töten und zu zerstören. Er fügte hinzu, der Widerstand wird diese Sanktionen durch seine Planungen und Möglichkeiten bewältigen, die der amerikanischen Seite bekannt sind. Sayed Hashem Safieddin kritisierte den Vorschlag einiger Libanesen an die amerikanische Seite und deren Kapitulation und sagte, dass diese Vorschläge die Probleme des Libanon im Bereich der Präsidentschaftswahl und der Wirtschaft nicht lösen würden und die einzige Lösung für die Probleme des Libanon die Aufhebung der US-Sanktionen sei. Der Vorsitzende des Exekutivrates der Hezbollah betonte, dass das Hauptziel der Hezbollah darin bestehe, die Menschenwürde zu bewahren und diese zu erhöhen, im Gegensatz zur westlichen Achse, deren Ziel es sei, Menschen auf allen Ebenen zu zerstören. Am Ende stellte er fest, dass die Hezbollah all ihre Fähigkeiten einsetzen werde, um dem libanesischen Volk zu dienen. Zuvor sagte Scheich Ali Damush, der stellvertretende Vorsitzende des Exekutivrats der libanesischen Hezbollah, wenn die Menschen immer noch glauben, dass sie sich auf das Ausland, insbesondere die USA, verlassen können, wenn es um eine angemessene Lösung der libanesischen Krise geht, ist das falsch und dies ist nicht im Interesse des Libanon. Er fuhr fort, für Washington sind die Interessen des libanesischen Volkes und die Tatsache, dass ein starker, mutiger und patriotischer Präsident im Amt ist, nicht wichtig. Die einzige wichtige Frage für die Vereinigten Staaten ist, wie sie ihre Interessen und Ziele und des zionistischen Regimes erfüllen können. Die Präsidentschaft von Michael Aoun endete am 31. Oktober 2022 und seitdem befindet sich der Libanon erneut in einem politischen Vakuum. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 3, Mashhad 7, Isfahan 4, Shiraz 9 und Bandarabas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Gütigen. Diese Worte gehen aus der Sure voraus, die wir heute zu besprechen beginnen. Es ist die Sure Tarobun, die Sure 64. Diese Sure hat 18 Verse und sie wurde in Medina, also nach der Auswanderung des Propheten aus Mekka, geoffenbart. In dieser Sure wird der Mensch auf seinen Ursprung aufmerksam gemacht und auf die Erschaffung der Welt und sich selber. Sie soll den Menschen zu bedenken geben, dass sie am jüngsten Tag vor Gott erscheinen werden, damit sie sich darauf vorbereiten und verhüten, im Jenseits die Verlierer zu sein. Wir beginnen bei den Versen 1 und 2 der Sure Tarobun.
Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Gütigen. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und alles, was auf der Erde ist. Ihm gehört die Herrschaft und ihm gehört auch alles Lob und er hat zu allem die Macht. Er ist es, der euch erschaffen hat. So gibt es unter euch Ungläubigen und gibt es unter euch Gläubige, und was ihr tut, sieht Allah wohl. Wie mehrere andere Suren im Heiligen Koran beginnt die Sure Tarobun mit einer Preisung Gottes. Im Koran geht die Preisung Gottes, Tasbih, immer dem Lob Gottes, Hamd, voran. Während der Preisung bekennen wir, dass Gott von jeglichem Mangel, Irrtum und Unrecht rein ist. Und wenn wir ihn loben, sprechen wir ihm unseren Dank für die Großartigkeit seiner Schöpfung und seine zahllosen Gaben aus. Alle Dinge und Geschöpfe im Dasein preisen und danken Gott, jeder in der ihm zu eigenen Sprache, und sie bezeugen sein Allwissen und seine Allmacht und absolute Herrschaft über das Dasein. Aber unter uns Menschen gibt es einige, die ihre Entscheidungsfreiheit und den Willen, die Gott ihnen geschenkt hat, ausnutzen und nicht in diesen Chor aller Dinge einstimmen. Sie sind nicht bereit, Gott zu danken und ihn zu preisen. Sie leugnen und verleugnen ihn sogar. Wir sehen, erstens, gemäß dem Koran besitzen alle Dinge und Geschöpfe im Dasein, von den Leblosen bis zu den Pflanzen und Tieren, eine Art Wahrnehmungsvermögen und dank dieser Kraft kennen sie den Ursprung der ganzen Schöpfung und preisen ihn. Zweitens, einige Menschen harmonisieren nicht mit diesem Bild der Schöpfung, sie glauben nicht an Gott und sind undankbar für seine Gaben. Drittens, Gott ist jener Herrscher, der zu allem mächtig ist. Unterdessen sind die menschlichen Herrscher bei zahlreichen Dingen nicht fähig, sie durchzuführen. Viertens. Der Mensch ist ein Wesen, welches entscheiden kann. Er ist nicht gezwungen, eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Die nächsten beiden Verse, Vers 3 und 4 der Sure Tarabun lauten:
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور.
Er hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen und euch im Uterus eure Mutter gestaltet und dabei eure Gestalten schön gemacht. Und zu ihm zurück führt der Lebensweg aller. Er weiß, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und er weiß, was ihr geheim haltet und was ihr offenlegt. Und Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. In zahlreichen Versen des Korans wird betont, dass die Erschaffung der Welt und des Menschen in Wissen und Weisheit und gezielt erfolgte. Denn Gott macht nichts Sinnloses. Es gibt nichts Falsches an Gottes Werk. Sein Werk ist Recht, Gerechtigkeit und Wahrheit. Dabei nimmt der Mensch einen besonderen Platz ein, und Gott hat ihn auf die beste Weise erschaffen. Unzweifelhaft ist die Erschaffung des Menschen ganz wunderbar. Sie ist meisterhaft und voller Sorgfalt und Vorausplanung. Man bedenke, dass Gott den Menschen aus einem unscheinbaren Tropfen erschaffen hat, der an einem dunklen Ort namens Uterus gewachsen ist und sich entfaltet hat und auf die schönste und beste Weise gestaltet wurde. Man bedenke, dass jedes Organ und jedes Körperteil und Körperglied, der Kopf, das Gesicht, die Augen, die Hände, Füße, alle sich jeweils an der geeigneten Stelle des Körpers befinden und ihre Proportionen und ihre Zusammenfügung des menschlichen Körpers schön werden lässt, insbesondere sein Gesicht. Genauso wie Gott der Ursprung der Daseinswelt ist, wird auch alles zu ihm zurückkehren, und kein Ding und kein Lebewesen wird diesen festgelegten Weg verlassen. Gott hat den Menschen und die Welt nach ihrer Erschaffung nicht sich selber überlassen, sondern er sieht sie und gibt auf sie Acht. Nichts befindet sich jenseits seines Wissens und erkennt alle Taten der Menschen, die heimlichen und die offensichtlichen. Er kennt sogar die Absichten, welche wir hegen. Wir können uns vergegenwärtigen: Erstens, die Erschaffung der Welt war kein zufälliges Geschehen ohne jegliche Vorausplanung, sondern sie wurde aufgrund eines Planes und zu einem bestimmten Zweck mit all den Dingen und Existenzwesen, darunter die Menschen, erschaffen. Zweitens, die Welt hat Gott begonnen und sie wird bei ihm enden. Sie bewegt sich auf diese gottgewollte Ziel zu. Drittens, Gott kennt sowohl die verborgenen Taten des Menschen als auch seine Gedanken und die Beweggründe und Geheimnisse, die er in seinem Innern verbirgt. Viertens, wenn der Mensch weiß und sich bewusst wird, dass er in dieser Welt nicht sich selbst überlassen wurde, sondern alle seine Taten immer von Gott gesehen werden, wird er Sünden und Vergehen vermeiden, sich um gute Werke bemühen und diese Bemühungen steigern. Wir betrachten die Verse 5 und 6 der Sure Tarabun, Sure 64.
Alam ya'tikum naba'u alladhina kafaru min qablu fadhaqu wabala amrihim wa lahum 'adhabun alim. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
Ist zu euch nicht die Kunde von denjenigen gekommen, die zuvor ungläubig waren und dann die schlimmen Folgen ihres Verhaltens kosteten? Und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Dies, weil ihre Gesandten mit den deutlichen Zeichen zu ihnen kamen, sie aber sagten, sollen etwa Menschen wie wir selber uns recht leiten? So wurden sie ungläubig und kehrten sich ab. Doch Gott bedurfte ihrer Überzeugung und ihres Gehorsamkeit nicht. Gott ist auf niemanden angewiesen und des Lobes würdig. Im zweiten Vers dieser Sure hat der Allmächtige auf die Existenz von Ungläubigen unter den Menschen hingewiesen. Die obigen beiden Verse 5 und 6 führen den Grund für ihren Unglauben an. Diese Leute hatten die klaren und einleuchtenden Verkündigungen der Propheten und ihren Aufruf, sich vor dem Götzendienst zu hüten, gehört, und sie hatten die Wunder der Propheten erlebt und gesehen, aber sie machten Ausflüchte, damit sie sich nicht zum Glauben bekennen. Manchmal sagen sie, wir folgen nur einem Propheten, der wie wir sind. Diese Propheten sind doch nichts Besseres als wir, so dass wir ihnen folgen müssten. Manchmal aber argumentieren sie wie folgt: Braucht Gott denn unseren Glauben und unseren Gehorsam und dass wir ihm dienen? In Wahrheit sind oft die Hochmütigkeit und das Überlegenheitsgefühl Ursache dafür, dass Menschen nicht das Wort der Wahrheit akzeptieren und sich selber von der Rechtleitung Gottes, welche seine Propheten ihnen verkündet haben, ausschließen und dadurch sich selber schaden. Die Strafe für diesen Unglauben und dieses Leugnen, die aus ihrer Starrköpfigkeit und ihrem Eigensinn hervorgehen, bekommen sie im Leben zu spüren, und sie werden auch im Jenseits schmerzliche Bestrafung erfahren. Wir schlussfolgern. Erstens. Der Koran empfiehlt, die Geschichte der früheren Völker zu studieren und eine Lehre aus ihrem Schicksal zu ziehen. Zweitens, bei einigen Taten ist es so, dass der Mensch einen Teil der Strafe im Leben kosten muss, während er die volle Strafe im Jenseits erhält. Drittens, jene Ungläubigen werden bestraft, die das Wort Gottes gehört und wahrgenommen haben, aber sich aus Stolz und Hochmütigkeit dagegen stellen, nicht die Wahrheit anerkennen und sich ihr nicht beugen. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie nun ein zu unserem ersten Musikstück mit dem Titel Sedayam Kon, Rufe mich. Vorgetragen wird es von Yovar Ertedari.
Thank you. پامالی از ما جدایی، تو که فریادی اما بی صدایی، صدایم کن شب تنهایی و درد، تو که با درد عالم آشنایی، صدایم کن، صدایم کن،
صدایم
با موج دریا هم نبایی، به گوش خسته ما آشنایی، ببر ما را شبی تا ساحل عشق، تو که هر زاردی را ناخدایی، صدایم کن،
صدایم کن،
صدایم کن،
صدایم کن،
صدایم کن به شوق هم صدایی، به رسم کوچه های آشنایی، به رسم باد پاییز هجرت بر، رهایم کن به آهنگ رهایی، رهایم کن،
رهایم کن،
رهایم کن، که از جنس نور رنگ سحر تأثیر بارانی، حضور روشنی ها هم نشین کوهسارانی، تو که همواره با عشق میرسی از قله های دور، لباس گرم خورشید بر تن سرد زمستانی، صدایم کن،
صدایم کن،
صدایم کن،
صدایم کن،
صدایم کن،
صدایم کن.
از ما جدایی، تو که فریادی ما بی صدایی، صدایم کن شب تنهایی و درد، تو که با درد عالم آشنایی، صدایم کن،
صدایم کن،
صدایم کن،
صدایم کن،
صدایم کن،
Es geht weiter mit der Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation. Weiterhin gute Unterhaltung.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Im heutigen Beitrag möchten wir die muslimische Übersetzungsbewegung berichten. Sie hatte einen entscheidenden Einfluss auf die Gestaltnahme der islamischen Zivilisation. In der islamischen Frühzeit waren die Muslime hauptsächlich darauf bedacht, das junge islamische Reich zu wahren, Feinde abzuwehren und neue Gebiete zu annektieren. Die Muslime achteten genau auf die Lehren des Korans und seine Gebote. Gegenstand ihrer Wissensschätze waren vor allen Dingen die Religion und die Geschichte ihrer Kämpfe. Mit der Zeit wurden die Grundfesten der islamischen Herrschaft stabil und die Muslime begannen, die islamischen Wissenschaften zu gestalten. Angespornt von einigen Abbasiden-Kalifen und gestützt auf die großen Reichtümer des Volksschatzes richtete die muslimische Gesellschaft allmählich ihr Augenmerk auf Wissenschaften und Handwerk in den Händen von Nichtmuslimen. Diese führte zu Weiterentwicklung der Muslime und Anhebung ihres Lebensstandards. Dank der Lehren des Islams und des Wissens aus dem Koran waren die Muslime denkerisch auf einer hohen Stufe und wollten nunmehr über Wissen und Denken der anderen Völker und Zivilisationen erfahren. Der muslimische Geschichtsschreiber Ibn Khaldun ist der Überzeugung, dass dieses Interesse der Muslime von den vielen Koranversen und Überlieferungen herrührt, welche die Menschen zum Erwerb von Wissen und Fertigkeiten anregen. Der erste Schritt zur Aneignung der Fähigkeiten und des Wissens anderer Völker bestand in der Übersetzung der Werke aus den Zivilisationen, die um jene Zeit wissenschaftliche und denkerische Errungenschaften besaßen. In kurzer Zeit wuchsen das Interesse und die Tätigkeit der Gelehrten und Wissensbegeisterten in der islamischen Welt so schnell, dass die bekannte Epoche der Übersetzungsbewegung entstand. Das wichtigste Werk aus der Epoche der Übersetzungsbewegung ist wahrscheinlich das Werk Al-Fihrist von Ibn Nadim. Dieses spiegelt einen Teil der Wissenschaft der Vorfahren und die wissenschaftliche Bewegung in der islamischen Welt bis zum 4. Jahrhundert nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus wider. Seitdem ist kaum ein Buch über die Geschichte der Volkssitten und Religionen geschrieben worden, das nicht aus diesem Werk entnommen hätte. Das Tabaratul Ataba und das Akhbarul Ulama von Qifti sind ebenso zwei wichtige Quellen über die islamische Zivilisationsgeschichte. Diese Werke sind von Wissenschaftlern, die über die Geschichte der islamischen Zivilisation und Kultur und den Faktoren ihres Aufstieges und Untergangs nachgeforscht haben, herangezogen worden. Unter den Umayyaden wurden wissenschaftliche Schriften aus dem Griechischen und dem Altsyrisch ins Arabische übertragen. Zum Beispiel wurden das medizinische Sammelwerk Konash von dem jüdischen Mediziner Masr Chua unter dem Umayyadenherrscher Marwan dem Ersten übersetzt. Doch in der Umayyadenzeit handelt es sich bei den Übersetzungen ansonsten vornehmlich um verwaltungs- und juristische oder politische Urkunden sowie Geschäftspapiere, die notgedrungen wegen der Beziehungen zu Nicht-Arabern in die eigene Sprache übersetzt werden mussten. Die eigentliche Übersetzungsbewegung begann erst, als die Abbasiden-Kalifen die Macht übernahmen. Sie hielt ungefähr 2 Jahrhunderte an. Besonders der zweite Abbasiden-Kalif Mansur hat sich für die Übersetzung von fremden wissenschaftlichen Schriften eingesetzt. Einige Historiker haben ihn daher als Begründer und Förderer der Übersetzungsbewegung vorgestellt. Mansur Davaniri hatte Bagdad zu seiner Hauptstadt bestimmt und Sternkundige an seinen Hof geholt. Wenn immer er eine wichtige Maßnahme ergreifen wollte, beriet sich Mansur erst mit den Sternkundigen. Die Iraner besaßen damals viel Wissen über die Himmelskörper, und so lud Mansur einige von ihnen an seinen Hof ein. Aber der wichtigste Faktor für die Entwicklung der astronomischen Kenntnisse der Muslime und ihr Interesse an dieser Wissenschaft waren die Koranverse. Der Koran fordert die Muslime auf, Himmel und Himmelskörper zu betrachten und über sie nachzudenken. Bei vielen religiösen Pflichten der Gläubigen, wie der Verrichtung des Gebetes, des Fastens, des Hadschs, der Festlegung der Gebetsrichtung und dem Verbot des Krieges in den heiligen Monaten, war es notwendig, die Stellungen des Mondes und der Sonne zu kennen, und dies war einer der Gründe, weshalb sich die Muslime interessiert der Astronomie zuwandten.
Die bekanntesten Astronomen der Epoche der Übersetzung kamen aus der Familie Nobacht, die sich nach einiger Zeit für den Islam entschieden hatten und später Schiiten wurden. Diese iranische Familie blieb noch eine Zeit lang am Herrscherhof der Abbasiden. Außer Astronomen gingen auch Übersetzer, Scholastiker und Staatsmänner aus ihr hervor. Auf Wunsch der Abbasiden haben einige bekannte Persönlichkeiten dieser Familie, insbesondere Nobacht und sein Sohn Abu Sahl, Bücher über die Planetenbewegungen übersetzt. Nobacht und Abu Sahl fügten später in getrennten Werken ihre eigenen Ansichten hinzu. Ein anderer bekannter Astronom und Übersetzer war der schiitische Gelehrte Muhammad ibn Ibrahim Fazari. Er stellte auch ein Buch namens Sindh und Kabir zusammen, welches die Muslime mit den indischen Zahlen vertraut machte, ein wichtiges mathematisches Werk war und bis in die Zeit des Abbasiden-Kalifen Ma'mun als zuverlässigste astronomische Informationsquelle galt. Am Hofe von Mansur wurde auch ein Werk über die Medizin übersetzt. Mansur erkrankte gegen Ende seines Lebens an einem Magenleiden und die Hofärzte wussten nicht, wie sie ihn heilen sollten. Schließlich ließ Mansur einen nestorianischen Arzt namens Jerjis, der das Yundi-Shapur-Krankenhaus in Südiran, die damals größte Ausbildungsstätte für Ärzte, leitete, nach Bagdad kommen. Jerjis überließ die Leitung des Krankenhauses seinem Sohn. Er fand in Bagdad die Gunst des Kalifen und dieser überredete ihn zu bleiben und stellte ihm einen eigenen Palast zur Verfügung. Jerjis, der ein begeisterter Autor war und Griechisch, Altsyrisch, Arabisch und Pahlavi beherrschte, übersetzte mehrere griechische und altsyrische Bücher ins Arabische. Zur Zeit des Mansur wurde auch eine größere Zahl von literarischen Werken ins Arabische übertragen. Darunter das Werk Kelile Vademne aus Indien. Der iranische Literat Ibn Murafa übersetzte es ins Arabische. Ibn Murafa, auch unter dem Namen Ruzweh bekannt, hat in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach der Hijra gewirkt, also im 8. Jahrhundert nach Christus, und kam aus einer Gegend der Provinz Fars, die später Firuzabad genannt wurde. Ibn Rifdi schreibt über Murafa, der das Pahlavi und Arabische beherrschte, er sei der Erste gewesen, der unter den muslimischen Völkern mit der Übersetzung von Werken über Logik begonnen hat. Es heißt, dass Murafa mit der Übersetzung von Werken in der Pahlavi-Sprache ins Arabische erreichen wollte, dass die historischen Werke seiner Heimat nicht in Vergessenheit geraten. Außerdem wollte er offensichtlich die nicht-arabischen Muslime mit der Größe des alten Irans vertraut machen. Teilweise haben die Abbasiden auch für die scholastischen Debatten entsprechende Werke übersetzen lassen. So wurde die Theorie der Argumentation von Aristoteles ins Arabische übersetzt, und zwar unter Mahdi ibn Mansur, dem Nachfolger von Mansur. In diesem Werk wird die Kunst der Dialektik gelehrt. Es enthält die Regeln für Fragen und Antworten von zwei Diskussionspartnern mit verschiedenen Ansichten. In der Zeit des Abbasidenherrschers Mahdi ibn Mansur hatten nämlich die interreligiösen Disputationen, welche in der Zeit des Mansur begonnen hatten, zugenommen. Christen und Juden besaßen hinsichtlich dieser Art von Diskussionen bereits viel Erfahrung. Die Abbasiden verspürten außerdem, nachdem zur Zeit des Mahdi ibn Mansur verschiedene Sekten wie die Manichäische aufgetaucht waren, das Bedürfnis, scholastische Disputationen zu verstärken. Die Übersetzung der Theorie der Argumentation von Aristoteles war aus diesem Grunde von Mahdi ibn Mansur angeordnet worden.
Wir laden Sie ein zu unserem zweiten Musikstück, Mu'jize-i-Sharq, das Wunder des Ostens. Vorgetragen wird es von Manoucher Tahirzade.
تکرار نبودن باور آینه ها جرأت انکار نبودن بودنت معجزه شرقی باران و آتش تو نبودی روز و شب این همه تبدار نبودن تو نه سحری تو نه جادو نه سرابی میدونم تو نه آغاز یه رویا نه یه خوابی میدونم تو همون آیت نوری توی شبهای سیاه توی آوار تباهی تو امیدی تو پناه گرچه هنوزم فاصله ها خورشید و از من میگیره اما نزار این شب زده باز تو تن ظلمت بمیره ثانیه ها ثانیه ها وسعت فریاد منه کاری بکن کاری بکن فرصت میلاد منه با تموم خستگیام با همه دلبستگیام با تموم خستگیام با همه دل بستگیام لب خاموشم تو رو چون شعری واسه فریاد کم میاره تو کویر تشنه روح من بگو باز بارون بباره تو این ثانیه ها معنی تکرار نبودن باور آینه ها جرأت انکار نبودن بودنت معجزه شرقی باران و آتش تو نبودی روز و شب این همه تبدار نبودن تو نه سحری، تو نه جادو، نه سرابی میدونم، تو نه آواز یه رویا، نه یه خوابی میدونم، تو همون آیت نوری توی شبهای سیاه، توی آوار تباهی، تو امیدی، تو پناه. گرچه هنوزم فاصله ها خورشید و از من میگیره، اما نزار این شب زده باز تو تن ظلمت بمیره. ثانیه ها ثانیه ها وسعت فریاد منه، کاری بکن کاری بکن، فرصت میلاد منه. با تموم خستگیام، با همه دلبستگیام، با تموم خستگیام، با همه دلبستگیام، لب خاموشم تو رو چون شعری واسه فریاد کم میاره. تو کویر تشنه روح من بگو باز بارون بباره.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.